Seminar mit Frau Susanne Russek vom 22.01.2015.
So, ihr Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Gemeindeseminar mit Frau Susanne Russek. Normalerweise tischen wir immer ganz gerne auf, also es gibt ein Buffet und wir lassen es den Mitarbeitern mal so richtig gut gehen, es gibt was Leckeres zu essen. Das ist so unsere Art von der Gemeindeleitung, euch Danke zu sagen für euer Engagement, die Kraft, Zeit, Gebete, das Herz, das ihr da investiert in unsere Gemeinde oder in die Gemeinden, in denen ihr zu Hause seid. Dieses Mal wollen wir anders auftischen. Wir wollten euch auf jeden Fall etwas Gutes tun, aber jetzt weniger so für den Bauch, sondern vielleicht fürs Herz, für den Glauben, für die eigene Lebensgeschichte. Deswegen haben wir vom Kirchenvorstand uns entschieden, dafür eine Art Seminar zu machen, Modulsystem, verschiedene Themen, die besonders wichtig sind in unserem Glaubensleben. Übergänge. Wichtig im Glaubensleben? Ja. Abraham hatte einen großen Übergang, Maria hatte einen großen Übergang. Es gibt im Ausdruck und im Entfalten des Glaubens eigentlich kaum einen wichtigeren Moment wie den Moment der Veränderung des großen Übergangs. Das habe ich gestern schon erwähnt in kleineren Kreisen. Seitdem ich hier bin, habe ich so das Gefühl, ich bin im Übergang oder wir sind im Übergang. Wahrscheinlich war das vorher auch schon so, aber bei mir speziell ist es so, selbst das Pfarrhaus, das noch damals da stand, als ich mich hier beworben habe, hat sich verändert. Der Dorfplatz hat sich verändert. Die Friedhofsmauer hat sich verändert. Das Toilettenhaus hat sich verändert. Meine Sekretärin hat sich verändert. Die Mesner haben sich verändert. Die Organistin wird sich verändern. Also so viel Veränderung. Wahrscheinlich bin ich die einzige Konstante. Habt ihr Pech oder Glück, je nachdem. Was, glaube ich, mit zu unserem Glaubensleben gehört, ist, andere im Blick haben. Also wir versuchen ja, uns nicht zu wichtig zu nehmen, sondern unseren Dienst für andere und zu ermöglichen, uns auf andere Menschen auszurichten, ihnen auf irgendeine Art und Weise ihnen die Liebe Gottes oder das Reich Gottes nahe zu bringen. Und manchmal verliert man sich selber aus dem Blick dabei. Das wird ein weiteres Thema sein. Was ist eigentlich meine Berufung und wo ist da das richtige Maß meiner Verantwortung? Welche Kapazität habe ich? Was soll ich, was kann ich, wozu bin ich geschaffen? Das wird uns auch beschäftigen. Wenn wir so miteinander unterwegs sind, so lieb wir uns haben und so nett wir zueinander sind manchmal, wird es trotzdem Momente geben, wo es reibt und hakelt. Weil meistens sind die anderen ja schuld, wenn man streitet und man selber nie. Also es kommt vor, dass wir uns streiten inhaltlich, manchmal Konflikte haben, manchmal uns einfach als Personen reiben. Sowas kommt auch in Gemeindearbeit vor, wie gehen wir damit gut um. Und dann für mich ganz wichtig, was kommt denn dann noch? Also wenn immer nur Übergänge, wozu die ganzen Übergänge? Was kommt auf mich zu? Woher bekomme ich Hoffnung? Was ist der Traum Gottes für mein Leben? Oder was darf ich eigentlich träumen? Was dürfen wir als Gemeinde träumen? Was dürft ihr für einen Traum leben in eurer Gemeinde? Das ist unser letzter Abend. Herzlich willkommen, Frau Russek. Danke, dass Sie mit uns hier diese Seminare halten oder für uns diese Seminare halten. Ich möchte noch zu Beginn beten. Herr Jesus Christus, wir laden dich ein. Du bist wunderbar und gut zu uns. Du führst uns wunderbare und gute Wege. Du hast gute Gedanken für uns, für unser Leben. Wir strecken uns aus nach dir, nach deiner Weisheit. Danke dir, dass du uns fühlst und leitest und uns hier heute und die nächsten Abende einfach Gutes tun lässt. Amen. Dann würde ich Ihnen übergeben, Frau Russek.
Ja, bevor wir starten, möchte ich mich erstmal bedanken bei Ihnen, Herr Pfarrer Schiemeis, und beim Kirchenvorstand, Frau Walcher. Wo ist Frau Walcher? Die ist gar nicht da, okay. Mit der hatte ich immer E-Mail-Kontakt. Und also jetzt habe ich gedacht, jetzt sehe ich heute auch mal das Gesicht dazu. Gut, also vielen Dank, Frau Walcher. Richten Sie sehr aus. und allen anderen. Bevor ich Ihnen einen Überblick gebe, was Sie heute und die nächsten vier Abende vorhaben, möchte ich mich kurz vorstellen, die mich nicht kennen. Mein Name ist Susanne Russek, das haben Sie schon gehört. Mit meiner Familie wohne ich in Volkratshofen seit 1996. Mein Mann und ich, wir kamen damals aus Würzburg, dort haben wir beide studiert und uns kennengelernt. Unseren Sohn empfangen, geboren, ja, also der kam auch schon mit. Der ist inzwischen 19 Jahre alt und von meinem beruflichen Werdegang her komme ich über die Krankenpflege und die Sozialmedizin zur Psychologie gelangt, habe ursprünglich im therapeutischen Bereich gearbeitet und mittlerweile macht ungefähr, ich sag mal, 80% meiner Arbeit macht die Fortbildung aus. Ich habe einen Lehrauftrag für Sozialwissenschaften und habe so die Schwerpunkte in der Fortbildung im Bereich Stressmanagement, Burnout-Prävention, psychische Widerstandskräfte stärken. Und das wird auch unser Thema immer wieder die nächsten Abende sein. Sie haben es schon erwähnt, Übergänge, die finden ständig statt. Sie sind im Moment Kirchengemeinde Buxach, oder nicht im Moment, ich habe gehört schon, seit Sie da sind. Also schon länger in einer Übergangszeit. Und ich fand es ganz interessant zu hören, dass Ihr Kirchenvorstand beschlossen hat, hier ein paar Impulse zu setzen. Wie können wir diese Übergangszeit, die ja durchaus eine spannende ist, und davon wird unser erster Abend heute auch handeln, wie können wir solche Übergangszeiten mit wenig Kollisionen meistern? Ich weiß nicht, ob es ganz ohne geht. Und ein Abend wird auch davon handeln, was machen wir denn, wenn es auch kracht? Auch das gehört zu Übergangszeiten, zum Neusortieren dazu. Wir werden also heute uns einfach mal mit diesen Übergängen beschäftigen, schauen, was passiert da. Nächsten Donnerstag geht es um Sie. Heute arbeiten Sie übrigens als Gemeinde miteinander. Schauen wir mal, wie wir das machen. Dann aufteilen auch. Ich habe mitgekriegt, dass auch, oder Sie haben es auch gerade eben gesagt, dass auch aus anderen Gemeinden Personen da sind. Die anderen vier Abende werden Sie immer in Kleingruppen oder allein reflektieren, Themen erarbeiten. Sie kriegen auch Impulse von mir. Aber da ist es dann bunt gemischt. Nur heute Abend haben wir diese spezielle Form. Wir werden uns nächsten Donnerstag mit Ihnen beschäftigen, oder Sie sich mit sich, das Thema Selbstliebe. Wie sorge ich gut für mich in Umbruchzeiten? Wird uns da beschäftigen. Wir gehen dann weiter zur berühmten Nächstenliebe. Wie viel braucht mein Nächster? Ja, werden wir uns mal damit beschäftigen. Wir werden auch zur Gottesliebe kommen und da dann auch einen Ausblick halten miteinander, wo will Gott mit uns als Gemeinde hin? Mal schauen, was dabei für ein Ergebnis entstehen wird. Oder dann auch mit den einzelnen Personen, die nicht zur Gemeinde gehören. Im Sommer war ich mit meinem Mann, ich habe vorher überlegt, als ich herfuhr, wie hieß dieser kleine Ort, ich weiß es nicht mehr. Es war im Allgäu zwischen Buchenberg und Wittensbach und dort gibt es einen ganz neu eröffneten sogenannten Besinnungspfad. Haben Sie schon, da liegen schon welche? Okay, war dort schon jemand von Ihnen? Ja. Wissen Sie, wie der Ort heißt? Oh, wie? Okay, gut. Also wenn es jemand wissen möchte, da war auch noch jemand. Der ist sehr zu empfehlen. Es ist ein ganz schön angelegter Pfad mit, ich glaube, 6 oder 7 Stationen, wo man immer wieder innehalten kann, Gedanken bekommt. Und ich fand es ganz interessant, genau zu diesem Thema, wenn man in Umbrüchen steckt, mal dort zu wandeln, sich Zeit zu lassen. Und ich habe Ihnen eine Tafel mitgebracht. Also dort gibt es immer wieder Tafeln, die einem einführen in eine Station und dann bestimmte Hinweise, die auch einfach Gedanken liefern. Und eine der ersten Tafeln, da dachte ich dann spontan an Sie und habe ein Bild gemacht, hieß oder heißt Übergang, neues Gleichgewicht. Und ich habe Ihnen mal ein paar Bilder mitgebracht und Sie schauen mal, die Übergänge symbolisieren, das sind Brücken. Und Sie können einfach mal diese Brücken sich anschauen und mal für sich überlegen, welche würde mir denn zusagen, wenn ich so von einer Talseite zur anderen wechsle, wenn ich von einem Bereich in den anderen gelangen möchte? Okay, es sind nicht nur Brücken, es ist auch ein Treppenaufgang. Schauen Sie sich das einfach mal an. Ja, der ist schön begrenzt auch an der Seite. Ja, ein bisschen geschwungen. Ganz leichte Anstiege sind es nur eben. Eine wunderschöne Brücke, mit der ich auch einen Fluss überqueren kann. Hier. Es gibt aber auch Hängebrücken. Waren Sie schon mal auf einer Hängebrücke? Je nachdem, wie lang die ist und was man für Wetter hat, ist das spannend, ne? Wenn man da drüber läuft. Das ist schon etwas wackeliger. Ja? Ich hänge da einfach irgendwo aufgehängt und muss vertrauen, dass das hält, bis ich auf der anderen Seite bin. Das ist ein großer Unterschied zu diesem Treppenaufgang vorher, ne? Jetzt kommt noch eine Steigerung irgendwo im Regenwald zu der Hängebrücke vorher. Noch dünner, ohne jegliche Begrenzung, einfach so ein Holzteil über eine Schlucht gespannt. Das können auch Übergänge sein, durch eine Allee gelangt man zu einer anderen Seite. Überlegen Sie einfach mal für sich von den genannten Beispielen, was würde Ihnen gut gefallen? Welches dieser fünf Beispiele würde so Ihrem Typ entsprechen? Ist es so diese Regenwaldbrücke? Abenteuer? Oder ist es eher dieser gemächliche Aufgang, diese Treppe, wo alles schön sauber und sicher ist? Im Landschaftsgarten schön angelegt. Wir gehen nochmal zurück zum Besinnungspfad. Wenn man diese Tafel hochklappt, es sind nur so Tafeln, ne, mit diesen Gedanken, und wenn man die dann hochklappt, Übergang, neues Gleichgewicht, dann kriegt man Anregungen. Ich habe diese Tafel dann mal hochgeklappt und die auch mitgebracht. Und da war angegeben, Übergänge achtsam angehen. Achtsam, das ist ja so ein neues Schlagwort, ne? Für uns gestressten Menschen. Achtsamkeit. Also ich kriege noch ein Bewusstsein hier in diesem Prozess. Hilfe zulassen. Das ist der zweite Punkt hier. Hilfe zulassen, dass mir geholfen wird. Denken Sie nochmal an diese Brücken, dass da vielleicht ein Geländer ist, dass da mir eine Sicherheit geboten wird. Vermeiden, was das Gleichgewicht stört. Ich fand es ganz spannend, als ich da davor stand, also muss ich sagen, mein Mann ist gleich weitergelaufen und hat es jetzt nicht so angesprochen, er hatte eine andere Station. Ich stand da davor, selber gerade auch in einer Situation, in der sich viel verändert und hast du gemerkt, dass diese Punkte, vor allem hier diesen Hilfe zulassen, ne, das so Machertypen, habe ich sehr angesprochen. Schauen Sie mal für sich. Ja, Sie reflektieren immer wieder, hier jeder für sich. Was spricht Sie hier an, wenn Sie an Übergänge denken, Veränderungen, vielleicht auch gerade persönlich, nicht nur in der Gemeinde jetzt zusammen, sondern persönlich in einem Übergang stecken. Was spricht Sie an von diesen drei Punkten? Wir können Übergänge nicht vermeiden. Sie haben vorher gesagt, ne, was da in unserem Körper auch so alles passiert, kriegt man gar nicht mit. Ne, auf einmal sind die Haare grau oder ganz weg. Ja, ganz viele Veränderungen, die in unserem Körper passieren, können wir nicht so wahnsinnig viel dagegen machen. Leben ist beständige Veränderung. Stellen Sie sich vor, ein Kind würde sagen, im Mutterleib, da ist es so kuschelig, da ist es so nett, da bleibe ich. Bin hier rundum versorgt, habe alles, was ich brauche, Lassen wir es so, oder? Unvorstellbar. Unvorstellbar gab es auch noch nie. Irgendwann wird jeder Mensch wird irgendwann geboren. Zwar auf unterschiedlichen Wegen, aber irgendwann wird diese Veränderung eintreten. Unser Leben ist bestimmt von ganz vielen Veränderungen. Und wir haben auch biblisch hier diese Hinweise, immer wieder verschiedene Stadien, der Jüngling, der Vater, der alte Mann, mit unterschiedlichen Aufgaben. Leben ist permanente Entwicklung und Veränderung. Und trotzdem mögen wir es nicht immer, oder? Wir wissen irgendwie, ja klar, da können wir nichts dagegen machen. Und doch, wenn es so kuschelig ist und wenn es so nett ist, würden wir es gern lassen. Das ist ein menschliches Phänomen, warum das auch immer so ist. Und ich würde jetzt gerne mit Ihnen schon zur ersten Übung kommen, zum Einstieg, und mit Ihnen gemeinsam überlegen, beziehungsweise Sie überlegen für sich, aber ich erkläre Ihnen das mal. Sie werden sich einfach in kleinen Gruppen jetzt zusammenfinden und mal überlegen, und dazu trennen wir uns jetzt in Buxach und die anderen. Ja? Und Sie schauen einfach mal selber, wer nicht zu Buxach gehört, vielleicht sind Sie auch hier in Gemeinden, also dass Sie 3, 4 Personen sind und sich da zusammenfinden. Das überlasse ich Ihnen jetzt, ganz verantwortlich, selbstverantwortlich. Oder aber Sie sagen, nö, ich möchte es für mich alleine machen, genauso gut. Ja? Und Sie dürfen sich jetzt mal überlegen, eben in diesen kleinen Gruppen gemeinsam, wo erleben wir im Moment oder eben schon seit 4, 5 Jahren, dass Veränderungen stattfinden? Ja, Sie haben was gelernt, eben schon, die Organistin wechselt, das wäre zum Beispiel eine Veränderung. Das können aber auch personelle Veränderungen sein. Ja, Gruppen, die sich auflösen oder neu bilden. Das ist völlig egal, irgendwelche Gebäuderenovierungen, was eben auch hier geplant ist oder schon stattfindet. Überlegen Sie mal für sich, wo findet Veränderung statt im Moment? Welche Projekte gibt es da? Genauso natürlich auch die Einzelperson, die für ihr persönliches Leben oder dann in den Kleingruppen ihrer Gemeinden. Ich möchte für Buxach eine Sondergruppe auch noch bilden, und zwar die alten Hasen. Das hat jetzt mit ihrem Alter erstmal nichts zu tun, sondern wo gibt es den Menschen aus Buxach, die schon länger als 25 Jahre hier in der Gemeinde sind. Das ist so eine Generation etwa. Können wir jetzt mal kurz strecken? Ja, das wäre. Oh, das sind aber viele. Ich wollte ein kleines Grüppchen bilden. Die alten Hasen. Okay. Sollen wir den Level anheben? 40. Okay, also 40 Jahre. Gibt es da welche? Okay, jetzt haben wir 4 Personen. Machen wir 35. Also 35 jetzt. Gut, also die Personen, die schon länger als, oder 35 Jahre oder länger sind, sie bilden eine besondere Gruppe, und zu ihnen komme ich nachher gesondert. Ja? Sie kriegen eine besondere Aufgabe. Sie dürfen sich nämlich jetzt gleich auch mal an alle hier vorne treffen. So, und jetzt die Buxacher. Alle Buxacher mal strecken. Okay. Sie dürfen sich jetzt mal in 5er-Gruppen oder 6er-Gruppen zusammentreffen und irgendwo sich hier verteilen, dann in der Kirche, gleich wenn ich Start sage. Und alle, die nicht zu Buxach gehören, bitte auch mal strecken. Das sind auch viele. Okay. Haben wir hier irgendwelche Kirchen? Sie haben gesagt, die Frauenkirche ist vertreten, ne? Frauenkirche? Okay. Die Frauenkirche darf sich da hinten mal treffen. Ja, Sie dürfen sich da hinten treffen. Und dann gucken Sie mal, ob Sie 2 Gruppen machen. Jeder aber, der sagt, nee, ich will das Ganze für mich allein machen, der bleibt einfach auf seinem Platz sitzen. Was haben wir noch für eine Kirche? Friedenskirche war auch noch. Eine? Sind Sie alleine? Okay. Bitte? 2. Okay? wenn Sie wollen, dürfen Sie auch zusammenarbeiten. Was haben wir noch für Kirchen? Okay, wer das alles? Katholische Kirche Buchsheim? Nee, mir geht es jetzt, dass die Gemeinden zusammenbleiben, darum geht es nicht. Okay, haben Sie sich gesehen? Okay. Gut, Katholische Kirche Buchsheim, darf sich hier vorne treffen? Frauenkirche haben wir da hinten, haben wir noch andere Kirchen? Christuskirche, wer gehört da noch dazu? Okay, Sie sind ganz mutig alleine da. Kommt noch jemand? Gut. Alle anderen, die jetzt nicht zugeordnet sind, sie dürfen einfach für sich das alleine jetzt reflektieren. Ja? Schreiben Sie sich mal, wo Sie aktuell drinstehen, notieren Sie sich das, oder aber Sie kriegen von mir auch Post-its, wo Sie für jede Krise, ne, für jede Entwicklung, in der Sie gerade stecken, bitte ein extra Post-it nehmen. Post-its. Post-its kennt ihr, oder? Die kleben, und das brauchen wir auch später, dass die kleben. Ja? Also die einfach bei sich dann behalten. So, jetzt bilden wir die Gruppen. Sie haben es verstanden, um was es geht. Sie reflektieren jetzt in Ihren Gruppen, beziehungsweise alleine, in welchen aktuellen Krisen und Entwicklungen stecken wir als Gemeinde im Moment. Verstanden? Sie bilden die Buchsacher ebenso, so Gruppen mit 5, 6 Personen, 7 können Sie auch machen. Also so, dass Sie sich noch im Blick haben. Irgendwo mal verteilen. Möchte ich Ihnen von, wer das kennt, wer hier pädagogisch auch geschult ist, von Jean Piaget ein Entwicklungsmodell zeigen. Und Jean Piaget hat gesagt, dass ein Mensch sich auf zwei Arten, also ich kürze das jetzt sehr ab, sehr reduziert für uns hier, sich auf zwei Arten entwickelt. Wir können uns das so vorstellen, wie so Stufen, ja, wie ein Mensch sich entwickelt, also nicht linear, einfach gerade, sondern wir gehen ein Stück und dann gehen wir hoch, gehen wieder ein Stück, gehen wieder höher, gehen wieder ein Stück auf so ein Plateau. Er hat dem Ganzen auch Begriffe gegeben wie Assimilation und Akkommodation. Müssen Sie sich nicht merken, nur für die, die hier eben geschult sind, die wissen, was ich damit meine. Sie können sich das so vorstellen, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier erkennt mit dem Licht, dass wir ganz lange Zeit, ich gebe Ihnen auch gleich ein Beispiel dazu, wenn wir etwas gut können oder etwas können, dass wir das immer wieder anwenden, immer wieder tun wir das. Wir lernen etwas, denken Sie mal ans Autofahren, ja, und wir fahren 30, wir fahren 40, wir fahren bis zum vierten Gang, wir fahren immer schön auf die Dörfer, die Straßen kennen wir, so Fahranfänger, und irgendwann sagen wir, das sind wir jetzt so gut, jetzt wagen wir uns auch auf die Autobahn. Ja, wir entwickeln uns weiter, wir erweitern unser Gebiet, unsere Grenzen. Jetzt fahren wir auf der Autobahn und jetzt nutzen wir auch den sechsten Gang und fahren mal 90. Ja. Wir entwickeln uns weiter und es ist spannend, wenn wir höher schalten, wenn wir schneller fahren, mit der Geschwindigkeit umzugehen, und das macht was mit uns. Ja? Das würde Jean Piaget jetzt sagen, wir entwickeln uns hier weiter, das reicht uns nicht mehr auf diesem Plateau, wir wollen uns weiterentwickeln und jetzt kommt dieser sechste Gang dazu. Ja, das ist eine Gruppe, die wir vielleicht neu gründen, weil wir sagen, das brauchen wir hier in der Kirchengemeinde. Wir haben jetzt schon das und das und das, aber das wäre eine Notwendigkeit und das möchten wir jetzt hier neu entwickeln. Wir entwickeln uns weiter. Das wäre die Akkommodation. Ja? Und dann haben wir diesen sechsten Gang entdeckt, die Autobahn entdeckt und jetzt wenden wir das wieder an. Ne? Ganz lang wenden wir das an und irgendwann sagen wir, so, jetzt nehmen wir einen Rover und fahren durch die Wüste. Das ist eine Herausforderung erstmal. Ja, wir entwickeln uns wieder weiter. So beschreibt uns Jean Piaget sieht Leben aus. Wir erobern sozusagen ein Gebiet und irgendwann reicht uns das nicht mehr oder da passiert was, wo wir merken, wir brauchen Fähigkeiten, über die wir noch nicht verfügen und dann müssen wir die neu entwickeln. Und diese Entwicklung, dieses neue Entwickeln, ein neues Gebiet einnehmen, das ist die Krise. Ja? Immer diese höhere Entwicklung, die Entwicklung von neuen Aufgaben, die beschreibt Piaget als Krise. Ich war im Sommer bei einem Konzert im Föhlin-Gymnasium und saß neben der Treppe, wenn Sie die Aula dort kennen, da geht dann die Treppe hoch auf die Galerie. Und plötzlich kam ein Mann mit einem Kleinkind auf dem Arm, lief da jetzt hin und her, das Kind hat geguckt und irgendwann hat er es auf den Boden gesetzt. Und dann krabbelte, es war ein Junge, krabbelte der los und war auf einmal vor dieser ersten Stufe, ja, wo es dann die Galerie hochgeht. Ich saß direkt daneben und habe dazu geguckt. Und ich muss sagen, es war ein Erlebnis für mich, diesen kleinen Jungen zuzugucken, wie er diese Treppe an diesem Abend, die nächsten eineinhalb Stunden, für sich entdeckt hat. Wie er ganz langsam versucht hat, ich weiß nicht, ob er noch nicht so geübt war, aber das tatsächlich das erste Mal war, richtig probiert hat, wie er jetzt auf diese Stufe kommt. Er hatte die erste und dann kam die nächste. Also es war traumhaft, also jetzt von entwicklungspsychologischer Seite, das zu beobachten. Und er ist dann, hat unglaublich lange gebraucht, bis er da oben war. Der Vater nahm ihn, hat ihn runtergetragen und es ging wieder los. Eineinhalb Stunden. Ich weiß nicht, wer geschlafen hat. Das war also für mich eine Begeisterung damals, ich wusste gar nicht mehr, was da gespielt wurde, diesem Jungen zuzuschauen, auch der Geduld des Vaters, hat sich dann abgewechselt mit seiner Partnerin. Da war Freude da, da war Motivation da bei diesem Kind, immer wieder diese Stufe hochzugehen, etwas Neues zu entwickeln und zu lernen. Der hätte auch sagen können, mal reicht mir eigentlich hier unten. Aber nimmt mich eher auf den Arm und trägt mich rum, Warum sollten wir den Stress einfach wieder hochkoppeln? Ist gar nicht in unserer Natur. Ja? Eigentlich ist es nicht in unserer Natur, dass wir so denken, sondern wir wollen uns eigentlich weiterentwickeln, unsere Gebiete erweitern, unsere Grenzen erweitern. Jetzt haben wir also gesagt, diese Weiterentwicklung ist immer eine Krise. Ja, also im Fachjargon, aber tatsächlich erleben wir die auch so. Denken Sie mal daran, die Geburt des ersten Kindes, das ist eine Krise. Wir müssen ganz neue Fähigkeiten erlernen. Wir müssen unseren Tag neu strukturieren, uns als Paar neu orientieren. Das ist eine echte Krise. Im zweiten geht es schon einfach in der Regel. Da haben wir nicht was gelernt. Aber das erste Mal ist das die große Herausforderung für Entwicklung. Schauen wir uns mal an, wie der Begriff Krise, also das ist ein Begleiter von Veränderung, wie der definiert wird. Und dazu möchte ich Ihnen eine Definition von Sikris und Wittjens, wer es kennt, der sich mit dem Begriff Resilienz auch, psychische Widerstandskraft, viel beschäftigt. Eine Krise ist eine bedrohliche Störung des normalen Lebens- oder Betriebsablaufs, die mit den bisher erworbenen Problemlösefähigkeiten nicht bewältigt werden kann. Wir unterscheiden hier bei den Krisen die sogenannten normativen Krisen, also die sind völlig normal, und dann gibt es aber auch die plötzlichen, die unerwarteten. Unfälle. Plötzlich verliere ich meinen Arbeitsplatz. Die Krankheit, von der ich erfahre, das sind die unerwarteten. Auf die normativen, ne, das ist so Pubertät, Rente, ne, solche Dinge, da kann ich mich drauf vorbereiten. Die kommen nicht plötzlich. Die kommen langsam und ich weiß, dass sie kommen. Der Tod gehört da auch dazu. Das ist eine normative Krise. Also es gibt durchaus Krisen, die sind normal, auf die kann ich mich vorbereiten. Trotzdem muss ich mich verändern, bin ich hier herausgefordert. Aber es gibt noch die anderen, die ganz plötzlich kommen, die treffen uns in der Nähe recht hart. Ja, die erschüttern uns, die machen uns Angst. Das ist ganz interessant, wir haben, na, die Krise ist ja auch so ein verbesserter Begriff mittlerweile. Ich kriege ja schon Krise, wenn ich morgens um 6 aufstehen muss, unter Umständen. Ne? Je nachdem, was sie für ein Mensch sind. Also ist etwas verbessert, deshalb schauen wir uns den an. Und dazu möchte ich Ihnen hier ein Symbol zeigen aus der japanischen Schriftsprache. Sie kennen diese Symbolsprache, die sich aus Schriftzeichen zusammensetzt. Und es ist ganz interessant, hier wird für den Begriff Krise werden zwei Symbole benutzt. Wir haben ja nur die 5 Buchstaben. Und das eine Symbol hier bedeutet Gefahr und das andere bedeutet Chance. Ja? Das heißt, dass in der Krise es gibt immer zwei Optionen. Ich habe eine gefährliche Seite und ich habe aber auch eine, die Chancen beinhaltet. Ich würde Sie jetzt bitten, dass Sie für sich jetzt allein, das müssen Sie jetzt nicht mit Ihren Kollegen machen, in der kleinen Gruppe, aber für einen Moment mal reflektieren, mal überlegen. Jeder hat ja auch so eine bestimmte Krise im Fokus. Nicht alles ist für jeden gleich bedrohlich. Jetzt nehmen Sie sich einfach mal die Ihnen am meisten auf dem Herzen liegt, in Ihrer Gemeinde oder als Einzelperson. Und überlegen mal, was sehe ich denn da eher? Sehe ich da eher das Gefährliche, die Gefahr und wie sieht die aus, was befürchte ich denn da? Oder sehe ich bereits die Chancen, die sich daraus ergeben? Reflektieren Sie es einfach mal für sich, nehmen Sie sich symbolisch eine aktuelle Situation, eine Krise, in der Sie privat oder als Gemeinde stehen. Sie dürfen diese Gedanken natürlich auch mitnehmen, machen wir mal weiter. Also der Abend heute soll auch so ein bisschen jetzt was, einen Prozess anstoßen. Ja? Das merken Sie vermutlich auch. Um dann in die nächsten Abende reinzugehen. Sie haben nicht, oder Sie haben auch, so wie ich gehört habe, personelle Veränderungen. Der Kirchenvorstand formiert sich auch neu. Hat er sich schon formiert? Hat er sich schon mal. Als, ach so, 2012. Ja, manchmal waren Sachen ja auch länger. Ne? Okay, gut. Aber Gruppen verändern sich auch. Ne? Es sind einige Veränderungen da im Moment. Und deshalb wollte ich mit Ihnen jetzt auch so einen kleinen Exkurs mal zum Thema Teams machen, Gruppen. Wie sich Gruppen verändern und in welchen Prozessen Teams und Gruppen stecken. Und da schauen wir uns mal an, wie eine Gruppe zum Team wird. Welche Entwicklungsschritte die geht. Machen wir jetzt einfach so einen kleinen Exkurs. Die erste Phase in einem Team, oder wenn Menschen sich zusammenfinden und eine Gruppe werden wollen, ein Team werden wollen, nennen wir Formen. Also die treten einfach mal in Kontakt miteinander. Da stellen Sie sich einfach mal vor, Sie wollen ein neues Team bilden, es gibt einen neuen Zweig in Ihrer Gemeinde oder eben auch einen Kirchenvorstand, der sich stark verändert, also wo viele Personen wechseln. Diese erste Phase, die ist relativ ruhig. Man lernt sich kennen, man schaut mal, wer ist mir sympathisch, wer eher nicht so, ne? Also wer hat so meine Wellenlänge. Und ist eigentlich ganz, geht da eigentlich in der Regel ganz höflich miteinander um. Ne? Man tastet sich so ab. Das ist so die erste Phase. Wir kommen dann in eine zweite Phase, und die ist bewusst rot jetzt hier dargestellt von meiner Seite, die nennen wir Storming. Da wird es stürmisch. Ja? Tatsächlich ist das eine Phase, wo wir in der Regel schauen, wer hat was zu sagen. Wer setzt sich durch? Ja? Wer ist hier der Chef? Wer gibt welches Ressort? Wer hat welche Fähigkeiten? Manchmal fangen sich da auch Koalitionen an zu bilden in Gruppen. Kennen Sie solche Phasen? Die sind ganz normal. Ja, das ist eine ganz normale Phase. Und die kommt relativ flott, ne? Schon in Phase 2. Wir gehen aber dann auch weiter, wenn die Positionen geklärt sind, dann kommen wir in der Regel in die Phase 3 des Morning. Das heißt, jetzt fangen wir an, miteinander zu arbeiten. In der Regel sind die Rollen klar verteilt, Sie können es übrigens auch auf Paare anwenden. Erstmal ist es harmonisch, wir lernen uns kennen, ja, das ist ganz friedlich und dann fangen wir an zu streiten miteinander. Dann gucken wir mal, wer die Hosen anhat. Ja? Dann fangen wir an, unsere Rollen zu klären. Ein ganz normaler Prozess. Und wenn das geklärt ist, dann können wir miteinander laufen. Ja? Dann wird die Sache in der Regel auch ganz produktiv und wir kommen dann in eine vierte Phase, wo durchaus eine Routine auch entstehen kann. Ne? Als Abläufe sind klar, wir müssen da gar nicht mehr großartig drüber nachdenken. Und das, man nennt diese Phase auch die Reifephase, aber die kann auch ganz schön langweilig werden. Je nachdem, was man liebt, ne? So als Persönlichkeit. Und dann gibt es noch eine fünfte, die ist jetzt neu dazugekommen, weil sich immer mehr Teams und Gruppen auch nach Projekten wieder auflösen. Das ist auch normal, wenn ein Projekt beendet ist. Ich weiß nicht, wie das hier bei Ihnen gehandhabt wird, ob Sie Verträge auf die nächsten 20 Jahre unterschreiben oder ob Sie projektbezogen arbeiten. Ne? Was glauben Sie, welche dieser Phasen macht uns Angst? Das ist nicht so schwierig, die Frage. Sie trauen sich gar nicht, was zu sagen. Die zweite. Ja, genau. Die zweite Phase, das ist die, die uns Angst macht. Und vor allem glaube ich, wenn wir so in der Kirche auch noch zusammenarbeiten, weil wir müssen uns ja auch lieben. Ne? Also das suchen wir uns gar nicht aus, sondern ja, also schon dieses Begriff Antipathie, dass mir jemand nicht sympathisch ist in der Kirche, im Leib Christi, hat schon so ein bisschen Geschmäckle, gell? Hier sagt jetzt Tuckman, ganz normal. Erstmal müssen wir miteinander kämpfen und gucken, wer wo welche Position übernimmt. Vor allem, wenn sich Gruppen ganz neu zusammenfinden, wenn dann nichts gewachsen ist. ganz normal, muss man eigentlich gar keine Angst haben. Diesen kleinen Exkurs möchte ich nur mal so am Rande einschieben, ja, für Sie, dass Sie das mal gehört haben hier, Teamentwicklung, wen es interessiert oder wo sich die Gruppe neu bildet, Sie können das ja auch mal vertiefen. Oder nochmal aufgreifen, vielleicht auch in der Gruppe, mal gucken, wo steckt man denn gerade? Ja, wo sind wir denn miteinander? Hier regiert die Krise. Ne? Also hier ist normalerweise eine Weiterentwicklung da, ein sich finden, aber ein ganz normaler Prozess. Wir gehen wieder zurück zu unseren Krisen, die wir als Gemeinde haben, in diesen Übergängen, diese Veränderungen. Und jetzt kommen Ihre Zettelchen ins Spiel. Ich möchte mal mit Ihnen schauen jetzt, also das gilt jetzt für Buchsach, zu den anderen komme ich, ich habe das sind Blätter, extra Blätter dabei. Für die Buchsacher, für die habe ich hier ein Plakat dabei, wo Sie gleich Ihre Post-its zuordnen können. Und zwar möchte ich mal mit Ihnen schauen, in welcher Stufe, wo würden Sie denn Ihre Krisen einordnen, dass wir einfach mal einen Überblick kriegen. In dieser Krisenlandschaft, in dieser Veränderungslandschaft. Und auch hier habe ich ein Modell für Sie, wo, das man nimmt in Teams, in Gruppen, um zu schauen, wo steht eine Gruppe im Moment. Und da hat ein Herr Vygotsky hat gesagt, es gibt so verschiedene Zonen der Entwicklung. Und die eine Zone ist die Komfortzone. In dieser Zone kennen wir uns aus. Ja, das immer in der Regel ist eine gewisse Routine da. Das ist ganz bequem. Es geht aber weiter in unserer Entwicklung. Es gibt auch eine Zone der nächsten Entwicklung. Also da entfernen wir uns von diesem Komfort, wo alles gemütlich und klar ist. Und er beschreibt auch noch eine dritte Zone. Und es ist die Zone der Überforderung. Ja, also es gibt durchaus Krisen und Entwicklungen, wo wir uns überfordert fühlen. Oder wo sich auch viele miteinander überfordert fühlen. Sagen, das packen wir nicht. Können im Moment keinen Weg sehen. Also hier regiert eher die Routine. Denken Sie nochmal vorher bei den Teams. Ne? Alles ist klar und es läuft. Bei der Zone der nächsten Entwicklung, wenn wir aus der Komfortzone rauskommen, da spüren wir, da ist ein Risiko dabei. Denken Sie nochmal an diese Brücken. Gefahr oder Chance? Ja, wir spüren das. Wir wissen noch nicht genau, wie das ausgeht. In der Zone der Überforderung regiert ganz klar die Panik. Ja, weil wir überfordert sind. Das macht uns wirkliche Angst. Ja, das geht über eine Befürchtung hinaus, das ist Panik. Ja, das ist, wenn ich den Fahranfänger in ein Auto setze mit 250 PS und sage, komm, jetzt geh aber mal Gas. Das ist durchaus eine Überforderung, oder? Also zu dem, der daneben sitzt, auf jeden Fall. Okay, jetzt habe ich da noch erweitert geschrieben. Das erweitert ist jetzt von mir, wenn ich da noch was einfüge. Das sind die klassischen drei Zonen und die nehmen wir auch gleich und schauen mal, wo Sie Ihre Krisen, die Sie jetzt beschrieben haben, einordnen würden. Und zwar habe ich jetzt noch die Zone der Unterforderung eingefügt. Die ist hier nicht mit drauf, aber ich möchte sie mal erwähnen. Das gibt es nämlich auch, dass wir unterfordert sind. Durchaus auch in der Kirche. Ja, wenn ich vielleicht meine Begabung gar nicht so anbringen kann. Wenn ich gern was tun würde und ich kann es nicht, warum auch immer. Ja, und ich bin in einer Routine gefangen, vielleicht auch über lange Zeit, und da entstehen ähnliche Symptome, das ist ein Phänomen, wenn ein Mensch überfordert ist. Das ist ganz spannend, das dann auszublicken, um was geht es da eigentlich. Das möchte ich aber nur erwähnt haben. Und das ist jetzt der Auftrag an die Buchsacher-Gemeinde. Bitte suchen Sie in Ihren Gruppen, Sie müssen sich jetzt einigen, suchen Sie mal die fünf wichtigsten Krisen aus. Ja, also nicht mehr, eher weniger, wenn Sie sagen, nee, eigentlich sind es die drei, die beschäftigen uns wirklich, dann eben sind nur drei, aber nicht mehr als fünf. Und dann würde ich Sie bitten, ich lege das jetzt hier hinten, es ist jetzt nicht rund, ich bin da jetzt nicht so begabt, dass Sie mal überlegen für sich, Sie können das dann auch miteinander jetzt schon überlegen und dann nur noch aufkleben, in welchem Bereich, ich lege es hier hin, jetzt, deswegen wird es diese Klebeseite jetzt wichtig, in welchem Bereich gehört unsere Krise hier im Buch? Hier bitte aufkleben dann Ihre, die Sie einzeln auf die Zettel geschrieben haben, hier draufkleben. Verstanden, oder? Geht, nicken Sie mal? Okay, gut. Wenn Sie es verstanden haben. Nicht einfach so. So, und für alle anderen habe ich dasselbe Plakat als einfach als Arbeitsblatt. Ja? Also Sie dürfen es sich als Einzelperson nehmen oder ich gebe es Ihnen, Sie können dann durchgehen. Ja? Oder auch dann die anderen Kirchen, Sie nehmen sie einfach so ein Blatt, bitte. Verstanden? Also Sie kommen einfach vor, kleben hier Ihre Zettel bitte auf. Wir gehen jetzt weiter und nicht um hier schön zu reden, aber das ist ein sehr hoffnungsvolles Ergebnis. Ja, ich möchte es wirklich nicht schön reden, aber Sie haben den Großteil Ihrer Veränderung haben Sie tatsächlich in einem Bereich, wo Sie sagen, den können wir bewältigen. Das ist möglich. Und wir wissen jetzt, Veränderung gehört zu jeder Gruppe dazu, zu jedem einzelnen Menschen. Es ist ein natürlicher Prozess, wo wir herausgefordert sind, unsere Grenzen neu zu schrecken. Es gibt auch ein Thema oder zwei Themen im Risikobereich, der unter Umständen genau unseren Bedarf und nochmal ganz gezielter Intervention. Ich möchte mit Ihnen etwas anschauen. Vielleicht kennen Sie dieses Bild, wissen Sie, was das darstellen soll? Nein, aber Sie kennen alle die Geschichte von Abraham und Lot. Jetzt wissen es alle. Okay, Abraham und Lot, wissen Sie noch, sind zusammengezogen. Einer hat sich für das Steppenleben, für das Herden und sein Herden entschieden. Der andere auch, aber später ist er zum Städter geworden in Sodom. Lot wurde zum Städter, hat dort mit seiner Familie gelebt. Und Sie kennen alle die Geschichte, ich denke, muss ich hier nicht erzählen oder vorlesen. Eines Tages ging Wild zu in Sodom, kamen Engel, die Stadt sollte vernichtet werden und haben nach Gerechten gesucht. Und sie kamen zu Lot und haben ihn auch aufgefordert nach einer stürmischen Nacht, er soll die Stadt verlassen mit seiner Familie, er soll weggehen und um sich und seine Familie, um ihr Leben zu retten. Und die Engel haben die auch nach Fortgefechten und so weiter an die Hand genommen und sind mit ihm geflüchtet. Und sie hatten eine Aufforderung. Was hatten die für eine Aufforderung? Schau nicht zurück. Schaut nicht zurück. Ja, krass, oder? Also die müssen fliehen und die sollen nicht zurückschauen. Ich weiß nicht, ob hier auch Menschen sind, die geflohen sind. Also diese Großmutter, von denen ich gerade erwähnt habe, die ist auch geflohen während des Zweiten Weltkriegs mit einem Säugling. Ich weiß nicht, wie das mir gehen würde, ob ich da nicht zurückschauen würde. Und diese einfach mal an sich selber. Also die müssen ganz plötzlich, das ist keine normative Krise, sondern eine plötzliche eintretende, alles verlassen, alles dort lassen, was sie sich geschaffen und erarbeitet haben, worauf sie vielleicht stolz waren, ihre Sozialkontakte, vielleicht waren Geranien besonders schön in dem Sommer, was es auch immer war, sie mussten alles zurücklassen und gehen. Und sie haben die Aufforderung bekommen, schaut nicht zurück. Sie wissen alle, was geschehen ist, ne? Genau. Sie, wenn sie es denn ist, man weiß es nicht genau, die Frau von Lot, Frau ohne Namen, will, oder? Ich hatte den Namen, einfach Lots Frau, ne? Hat zurückgeschaut. Und was ist geschehen? Sie ist erstarrt, verfallvoll. Ne? Ein hochintensives psychologisches Bild. Kennen Sie das, wenn wir zurückschauen und bedauern und jammern? Und wir da erstarren? Abraham, Lot hat nicht zurückgeschaut mit seinen Töchtern. Ja? Vielleicht hat Lots Frau gesagt, du, ich will nicht wieder zur Nomadin werden. Endlich haben wir uns hier niedergelassen. Endlich ist alles sicher und ruhig und gut geworden hier. Endlich sind wir hier integriert und jetzt soll ich schon wieder alles hinter mir lassen? Schon wieder in irgendwas Unbekanntes aufbrechen? Können wir nachvollziehen, oder? Jetzt war es so gemütlich hier in unserer Gemeinde. Wir wussten alle, wie wir ticken. Wir waren gemütlich in dieser grünen Phase, wo wir miteinander gearbeitet haben und jeder weiß, und jetzt soll schon wieder alles ganz anders werden. Schaut nicht zurück. Schaut nicht zurück, sondern geh weiter. Geh in das Unbekannte. Was wäre jetzt hier die Chance? Gibt es da eine Chance? Können wir da eine Chance sehen? Alles zurücklassen und in das Neue gehen, in das Unbekannte, ich weiß nicht, was da kommt. Gibt es da eine Chance? Jo? Mutig voran. Okay, jetzt kommen die Optimisten. Die Erfahrenen, merken Sie, das kommt nur aus dieser Ecke jetzt hier. Es kann gut werden. Ja? Schlechter kann es nicht werden? Echt nicht? Ich weiß, es ist nicht toll, wenn sie der Traumut, wenn man das so glaubt. Ach so, meinen Sie, das kann nicht noch schlecht, nicht noch schlimmer kann es nicht werden. Okay. Ah, okay, ja, gut. Okay, gut, dass es nochmal erklären kann. Ein ganz interessantes Bild, diese Frau von Lot, die erstarrt im Betrauern etwas, was sie meint verloren zu haben. Oder nicht nur meint, was sie tatsächlich verloren hat. Was sie aufgeben muss und sich aufmachen soll, aufgefordert wird, ganz plötzlich in was Unbekanntes, in was Neues zu gehen. Obwohl die Engel dabei sind. Ne? Ganz spannende Geschichte, und die möchte ich Ihnen mitgeben. Vielleicht nehmen Sie sie mal mit in Ihre Hauskreise oder in Ihre Gruppen, die Sie haben, und reflektieren auch hier mal, mit dieser Bibelstelle, mit diesem Erlebnis, was heißt das für uns als Gemeinde? Ja, diese Gefahren, diese Chancen, aber natürlich auch für Sie als Einzelpersonen. Wir überspringen jetzt hier was. Wir kommen zum Ende. Wir möchten Ihnen zum Ende kommen. Ich möchte Ihnen eine Studie vorstellen. Auf die werden wir am letzten Abend noch eingehen. Und zwar ist das eine ganz spannende Studie, die hat in den 1950er Jahren hat die begonnen auf Kauai, das ist eine kleine hawaiianische Insel, ganz im Norden der Inselgruppe. Und dort hat eine Frau Börner, Emmy Börner, also auch wieder die Pädagogen unter Ihnen sagen jetzt, ah, kenne ich, hat dort eine Langzeitstudie begonnen, die hat 40 Jahre gedauert. Und die hat 700 Kinder untersucht und den 40 Jahre lang begleitet. Und zwar schon im Bauch, also pränatal. Also bevor sie geboren wurden, hat sie schon mit den Müttern Kontakt aufgenommen. Und die letzte Untersuchung hat im 40. Lebensjahr stattgefunden. Also eine ganz kostenintensive und lange Studie, eine ganz berühmte Studie. Und da gab es gab viele Ergebnisse natürlich, die muss man gut auswerten, dass es sich auch lohnt. Aber es gab ein ganz besonderes Ergebnis. Und zwar ein Drittel dieser Kinder, die haben sich im Laufe ihres Lebens, haben die sich zu sogenannten High-Risk-Kindern entwickelt. Das heißt, die haben ein hohes Risiko gehabt, sozial abzurutschen. Das heißt, dass die Mütter oder Väter sind zum Beispiel süchtig geworden oder waren auch schon süchtig. Es kam zu Todes-, zu Krankheitsfällen, zu Übergriffen. Manche dieser Kinder wurden zu Straßenkindern. Also sie hatten ganz hohe soziale Belastung, ein Drittel dieser 700 Kinder. Ich kann es jetzt gerade nicht anmalen, also Sie müssen sich das jetzt einmal vorstellen, das ist ein Drittel, ne? Ein Drittel wurde zu Heimeskindern. Am Ende dieser Studie gab es ein erstaunliches Ergebnis. Und zwar wiederum ein Drittel dieses einen Drittels, müssen Sie sich jetzt vorstellen, ja, hat erstaunlich positive Ergebnisse aufgewiesen. Diese Erwachsenen haben sich abgehoben von allen anderen, die untersucht wurden. Die hatten die niedrigste Rate an Todesfällen, an chronischen Krankheiten. Es gab zwar die niedrigste Rate an Scheidungen, die haben stabile Ehen aufgewiesen, die waren in der Lage, eine Familie zu ernähren oder einer Berufstätigkeit dauerhaft nachzugehen. Sie sind nicht mit dem Gesetz in Konflikt gekommen und so weiter. Das schaut positiv in die Zukunft. Ein Drittel dieser High-Risk-Kinder, wo man sagt, das kann nichts werden. Die sind unter so katastrophalen Bedingungen groß geworden, dass das eigentlich nur schief gehen kann. Und dieses eine Drittel, die waren hochinteressant für die Forschung, wenn man gesagt hat, diese Kinder müssen irgendwas schon genetisch in sich haben, irgendeine Veranlagung, dass sie unter so widrigen Umständen ihr Leben so positiv gemeistert haben. Und die waren hochinteressant, die hat man angefangen zu untersuchen und hat gesagt, was haben die für Eigenschaften bereits in sich angelegt, von denen, was einen Menschen so psychisch stabil hält, trotz Widerstände, trotz widriger Umstände gesund zu werden und sich gesund zu entwickeln. Und man hat angefangen, diese Faktoren zu isolieren und Trainingsprogramme tatsächlich für uns heute entwickelt, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Und es gibt also 7 Faktoren, die man da isoliert hat, 3 Haltungen und 4 Verhaltensweisen. Und die 3 Haltungen, die möchte ich Ihnen jetzt zum Abschluss noch zeigen und auch als Gedanken einfach mitgeben. Wir gehen nicht näher jetzt darauf ein, wie gesagt, das werden wir noch aufgreifen, aber als erste Gedanken für diese Überlegung, diese Krisen, die wir hier haben, empfinden wir die eher als Gefahr oder als Chance der Weiterentwicklung? Und da haben Sie gesehen bei der Kirchenrenovierung, ja, das fand ich ganz toll, das kann man ganz unterschiedlich empfinden. Jetzt schauen wir uns mal an, was diese 3 Haltungen sind. Und diese erste Haltung, die wir isolieren können, ist die der Akzeptanz. Das heißt, ich akzeptiere eine Situation, so wie sie ist. Denken Sie nochmal an Bootsfrau. Ja, ich verlasse Ihre Zugang. Ja, ich lasse alles zurück. Da kommen wir nicht von jetzt auf nachher. Das ist ein Prozess. Ne? Man spricht da von dialogischen Prozess. Aber es gibt wohl Menschen, die haben das etwas stärker in sich als andere. Und der es nicht so hat, der kann es trainieren. Der kann das tatsächlich entwickeln. Kennen Sie das? verändert euer Denken? Kommt uns bekannt vor, oder? Das ist Charakterformen. Das ist unser beständiges Leben als Christen, als Christus-Nachfolger. Verändert euer Denken, legt die alten Kleider ab und zieht die neuen an. Ein beständiger Prozess. Ein neues Denken, ein genau. Manche haben es etwas stärker, andere weniger. Die zweite Haltung ist der Optimismus. Es kann gut werden. Lots Frau, es kann gut werden, was da kommt. Ja? Keiner traut sich mehr zu sagen, das Glas ist halb leer. Ne? Okay. Also Sie wissen, was gemeint ist. Auch das kann uns genügen. Die Bibel ist voll von diesen Ratschlägen. Achtet auf die guten Eigenschaften bei eurem Menschen, Mitmenschen. Wir werden immer wieder darauf aufgefordert, wirklich auf das Gute zu schauen. Oder, wie gesagt, am letzten Abend werden wir uns da etwas stärker mit auseinandersetzen. Und die dritte und letzte Grundhaltung ist die Lösungsorientierung. Das heißt, wir schauen nicht, was ist problematisch, sondern wir fokussieren einzig und sagen, wo wollen wir hin? Und wie kommen wir dorthin? Und nicht, was ist alles schlecht? Und warum ist es so schlecht? Ja, wir fokussieren nicht das Ziel, sondern das Problem, die entsteht, sondern wir fokussieren das Ziel. Wo wollen wir hin und wie kommen wir da am effektivsten hin? Hört sich jetzt so einfach an, gell? Sagt man eben so, aber vielleicht sagt der ein oder andere von Ihnen, es sind ja meine drei Eigenschaften, die ich schon habe. Jetzt weiß ich, warum ich so lange durchs Leben komme. Dann freuen Sie sich. Das ist richtig gut, oder vielleicht haben Sie es trainiert durch viele Krisen, ja, durch die Sie schon gegangen sind. Genau dieses neue Denken. Wir können das trainieren. Wie gesagt, wir werden uns damit am letzten Abend intensiver mit auseinandersetzen. Ich möchte es Ihnen einfach jetzt noch mitgeben, diesen Gedanken für sich, über welche dieser Grundhaltungen verfüge ich bereits, wichtige Haltungen, um Krisen zu bewältigen, ich akzeptiere, dass es so ist, es kann gut werden und ich werde eine Lösung ins Visier nehmen, mich nicht mehr um dieses Haus, das ich da zurücklassen muss, kümmern, sondern wie kann die Zukunft gut werden. Und dann auch natürlich, in welchem Bereich möchte ich mich weiterentwickeln, als was diese drei Grundhaltungen anbelangt. Wir kommen zum Ende. Und ich habe mir überlegt, das ist ja heute ein besonderer Abend, also für alle Nicht-Buchsacher, die nächsten Donnerstage sind anders, es ist mehr für jeden Einzelnen, die verschiedenen Bereiche, die wir dann noch durchgehen werden. Ich habe überlegt, wie können wir uns nochmal einen Abend abschließen und verschiedene Bibelverse überlegen. Meine, sind wir in der Kirche, das wäre schon eigentlich sehr wichtig, ja, wenn ich hier den Bibelvers abschließen würde. Aber ich habe mich dann für Hermann Hesse entschieden. Und ich hoffe, ich verscherze es nicht mit Ihnen. Ich möchte Ihnen mein Lieblingsgedicht von Hermann Hesse anlässlich dieses ersten Abends möchte ich Ihnen vorlesen. Ich glaube, es ist so eines seiner berühmtesten Gedichte. Ne? Kennen wir fast alle Stufen der Entwicklung. Und schauen Sie mal, dieses Bild, das ist auch, Sie haben es mir gesagt, aus Weitenau. Weitenau ist dieser Besinnungspfad. Und es ist ganz interessant, wenn man diese 6 oder 7 Stationen eben durchgegangen ist, dann kommt man oben angelangt an einen Durchgang. Und Sie sehen, da ist dieses Tessé-Kreuz, ist da oben angebracht. Ne? Das ist so eine Baumwurzel. Oder ist das sogar so eine Wurzel? Ist das, ne? Und dann geht praktisch durch so einen Durchgang und kommt dann auf einen ganz tollen Platz, wo der Sonnengesang von Franz von Assisi dargestellt ist. Also wirklich eine ganz schöne Sache. Und diesen Durchgang habe ich mir jetzt hier als Bild mitgebracht, hineingehen in was Neues und möchte mit diesem Gedicht abschließen. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe. Blüht jede Weisheit auf und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginnen, muss sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere, neue Bemühungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will um Stuf heben, weiten. Ja? Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, zu Tod erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen Jung entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden, wohl an dem Herz, im Abschied und Gesunde. Wunderschönes Gedicht, meiner Meinung ist meine Meinung, wo wirklich dieses Durchschreiten von Räumen, das ist jetzt dieses Bild genommen wird, eine permanente Weiterentwicklung, ganz, ganz hohe positives Denken, was bringt dieser neue Raum, was bringt diese neue Entwicklungsstufe wohl an den Herzen im Abschied und Gesunde. Mit dieser Einstellung können wir ganz positiv auch und das bringen, was kommt. Und so möchte ich den Abend abschließen, übergebe an Sie, Frau Pfarrer-Schieneis. Danke Ihnen, dass Sie sich auf diese Übungen eingelassen haben hier, ja, auch beweglich hier durch die Gänge marschiert sind. Ich verspreche Ihnen, es wird ein bisschen ruhiger die anderen Abende, aber trotzdem werden Sie natürlich gefordert. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Frau Busseck. Wir sind am Ende des Abends angekommen, aber in 2 Wochen geht es dann weiter. Jetzt waren wir hier in der Kirche. Wir waren ganz anders in der Kirche. Es gab keine so richtige Predigt, aber vielleicht gab es doch etwas für die Seele. Augustinus hat einmal gesagt, Gott und die Seele will ich kennen. Ich will mich auf Gott ausrichten und will verstehen, was in meinem Innersten los ist und was da tickt, welche Begabungen da verborgen sind in meinem Herzen. Und mir gefällt es sehr, dass wir da heute diese Betrachtung der Dinge, die in uns liegen, eingestiegen sind und so ganz anders in unserer Kirche waren. Mit dem Vortrag, mit der Predigt, mit Post-its waren wir hier. Ich mag das sehr, wenn die Gemeinde in Bewegung kommt und dieser geistliche Raum nochmal anders, ich sage es ganz vorsichtig, anders gespielt wird wie sonst. Aber jetzt könnte es sein, dass es vielleicht für uns eine Überlegung wäre, den nächsten Abend unten im Gemeindehaus zu sein. Da wäre es ein bisschen wärmer von unten her. Wir müssen mal schauen, das nochmal besprechen, wie wir das machen. Das stellen Sie dann ja fest. Gemeindehaus und unsere Kirche sind nicht so weit voneinander entfernt. Also wenn hier niemand ist, dann sind wir unten. In diesem Sinne möchte ich Sie noch segnen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns berufst, etwas Neues hineinzugeben. Du hast uns berufen, in dein Reich hineinzugehen, teilzuhaben in dem großen Anliegen, die Liebe Gottes in diese Welt zu bringen. Und du hast uns allen einmal schon bestimmt ins Herz gelegt oder zu uns gesprochen. Und wenn du dann zurückschaust, dann ist es schwierig, mit deiner Hand aufzuhören. Also wollen wir vorangehen, Schritt für Schritt mutig vorangehen, die Wege, die du uns führst. Sei doch mit uns in diesem Abend, in dieser Nacht. Segne die, die uns lieben und segne uns, die wir lieben.
Dankeschön.